Ziele wie der Beitrag zum Klimaschutz, also die Klimawirkung, das ist ja etwas, was man nicht einfach messen kann. Man kann zwar CO2-Emissionen der Technologien, direkte Emissionen messen, aber wenn man über Nachhaltigkeit, über den ganzen Lebenszyklus gehen möchte oder Nachhaltigkeit, Klimaschutz für biobasierte Produkte bestimmen möchten, dann muss man Methoden einsetzen, dann muss man Modelle einsetzen und dann brauchen wir auch spezialisierte Datenbanken. Und in Transpect Bio stellen wir genau diese Methoden bereit und wir führen dann Analysen für die Projekte durch.
Herzlich willkommen bei Bioball im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums Bioball. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Guten Morgen, Frau Dr. Zeller. Heute freue ich mich auf ein Gespräch zur Nachhaltigkeit biobasierter Produktionsprozesse mit Ihnen. Sie erforschen diese Nachhaltigkeit dieser Verfahren an der TU Darmstadt, und zwar als Teil des Innovationsraums Bioökonomie im Ballungsraum, kurz Bioball. In diesem Innovationsraum geht es um die Produktion biobasierter Chemieprodukte in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main, in der große Volumen an Bio-Reststoffen und Abfällen wie Grünschnitt, braune Tonne, aber auch Reststoffe aus der Lebensmittelverarbeitung anfallen. Und zugleich verfügt diese Region über eine starke Chemieindustrie, die sich auf den Rohstoffwandel von fossilen zu biobasierten Rohstoffen vorbereitet und zum Teil ja schon mittendrin steckt. Die neuen Verfahren sollen natürlich nachhaltiger als die konventionellen sein. Und wie man das beurteilt, darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Manfred Kircher, ich bin freiberuflicher Berater für Bioökonomie und Mitglied des Vorstands des Innovationsraums Bioökonomie im Ballungsraum. Dieser Innovationsraum wird übrigens vom BMBF, vom Bundesforschungsministerium, mit 20 Millionen Euro gefördert. Er ist an der Provides Hochschule angesiedelt. Doch nun zu Ihnen, Frau Dr. Zeller. Bitte stellen Sie sich doch kurz vor und vergessen Sie auch Ihr Institut nicht.
Ja, vielen Dank, Herr Kircher. Danke für die Einladung. Mein Name ist Vanessa Zeller. Ich arbeite am Fachgebiet Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft an der TU Darmstadt. Ich bin Umweltwissenschaftlerin. Ich habe mich schon immer für Umweltthemen und vor allen Dingen auch das Thema der Nachhaltigkeit interessiert. Ich habe Umweltwissenschaften studiert, habe dann angefangen mit Stoffstromanalysen und Ökobilanzen im Bereich der Bioenergie. Und ich habe dann weiter zu diesem Thema der Bewertung von Umweltwirkung, der Bewertung von Nachhaltigkeit auch promoviert und habe erforscht, wie man Umweltwirkungen für Sektoren und Regionen bemessen kann. Und jetzt beschäftige ich mich mit den Fragen rund um die Bewertung von Umweltwirkungen für innovative Technologien, für die Bioökonomie und für die Kreislaufwirtschaft.
In dem Projekt Bioökonomie im Ballungsraum sind Sie ja mit dem Teilprojekt Transrec Bio, eine schwer verständliche Abkürzung, beteiligt. Das ist ja nur eins von vielen Projekten. Ich sagte ja, dass wir vom Bundesforschungsministerium 20 Millionen Euro zur Verfügung haben. Dafür werben wir Projekte ein. Die meisten Projekte sind solche, wo Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten und aus Bioabfällen ganz bestimmte Produkte für die Unternehmen entwickeln. Das ist ein Forschungsvorhaben. Und Ihr Vorhaben, Transrec Bio, ist quasi ein Dach über alle Vorhaben und versucht, die Nachhaltigkeit dieser Entwicklungen zu beurteilen, wobei es ja für die verschiedenen Optionen der Bioökonomie auch wiederum verschiedene Möglichkeiten der Nachhaltigkeit gibt. Wie beurteilen Sie in Ihrem Projekt diese Nachhaltigkeit? Wie ist das aufgehängt in dem Innovationsraum?
Ja, dann fange ich vielleicht mit der Abkürzung an. Also Transrec Bio, das steht für Transformationsanalyse und Gestaltungskonzepte für eine regionale Bioökonomie. Und wir sind, wie Sie es gesagt haben, eins der geförderten Bioball, also BMBF geförderten Bioball-Projekte. Wir sind 5 akademische Partner und wir haben auch ein KMU. Und unser Projekt ist, genau wie Sie es gesagt haben, unterscheidet sich ein bisschen zu den anderen Projekten. Die anderen Bioball-Projekte haben ja den Fokus wirklich auf die Entwicklung der bioökonomischen Verfahren, also Technologieentwicklung. Und für eine erfolgreiche und für eine nachhaltige Bioökonomie brauchen wir auch viele andere Faktoren, die funktionieren. Und diese untersuchen wir in Transrec Bio. Also Nachhaltigkeit auf unterschiedlichen Ebenen. Also zum einen untersuchen wir das Thema rund um die Verfügbarkeit von den biogenen Reststoffpotenzialen, also die Ressourcenbasis, eine nachhaltige Ressourcenbasis für die Bioökonomie. Wir schauen uns aber auch vor allem die Umweltwirkung der Verfahren an. Also wir begleiten die anderen Projekte und bilanzieren für die anderen Projekte Umweltwirkungen und Nachhaltigkeitskriterien. Wir schauen uns aber auch allgemeiner Hemmnisse und Treiber an für diese bioökonomischen Verfahren. Und wir wagen auch den Blick in Richtung globale Nachhaltigkeit. Also wir untersuchen in unserem Projekt vor allem ja die regionale Bioökonomie, schauen aber auch ein bisschen weiter. Also wir schauen uns unter anderem an, was passiert, wenn deutschlandweit die Biomasse-Nachfrage ansteigt, welche globalen Auswirkungen kann das haben für globale Landnutzung, für CO2-Speicherung und Biodiversität. Also wir schauen sehr, sehr breit auf unterschiedlichen Ebenen auf das Thema der Nachhaltigkeit.
Frau Zeller, jetzt haben Sie einen sehr, sehr weiten Bogen gespannt für die Nachhaltigkeit und der ist ja auch richtig, der Bogen ist sehr weit. Aber wir konzentrieren uns in unserem Forschungsprojekt auf die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Die reicht von Würzburg bis Aschaffenburg, von Marburg bis Darmstadt im Süden. Ist also definiert, hat ungefähr 5,6 Millionen Einwohner, eine Menge Industrie, ist wirtschaftlich sehr stark. Und hier wollen wir also aus den Rohstoffen, die wir hier haben, aus den Reststoffen, die wir hier haben, wollen wir Produktionsverfahren entwickeln. Und das machen wir nicht nur so zum Spaß, sondern mit ganz bestimmten Zielen. Wir wollen Produktionsverfahren entwickeln, die weniger CO2 ausstoßen, weniger Treibhausgase ausstoßen als die konventionellen. Wir wollen Verfahren entwickeln, die wirtschaftlich sind, sonst sind sie für die Unternehmen nicht tragbar. Wir wollen Verfahren entwickeln, die nicht nur einen ganz bestimmten Stoffstrom oder Abfallstrom oder Reststrom verwerten können. Das wäre ja eine Nische, sondern breiter aufgestellt sind. Also zum Beispiel Grünschnitt aus Parks und Sportanlagen oder auch die braune Tonne, die wir vor den Türen haben für unsere Lebensmittelabfälle. Und wichtig ist uns auch die Übertragbarkeit in andere Regionen. Denn es gibt natürlich weitere Regionen, die solche Eigenschaften haben wie die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Und unsere Technologien sollen dorthin übertragbar sein. Also das sind die langfristigen Ziele, die Bioball verfolgt. Da haben wir ganz konkrete Kriterien. Und jetzt möchte ich nochmal von der ganz allgemeinen Beschreibung, die Sie uns eben gegeben haben, auf die Projekte kommen. Wie genau untersuchen Sie die einzelnen Projekte hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit bezüglich Treibhausgasen und den Kriterien, die wir schon genannt haben?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also Sie haben völlig recht, die Ziele sind sehr, sehr wichtig und die Ziele müssen ja vor allen Dingen bemessen werden. Und Ziele wie der Beitrag zum Klimaschutz, also die Klimawirkung, das ist ja etwas, was man nicht einfach messen kann. Man kann zwar CO2-Emissionen der Technologien, direkte Emissionen messen, aber wenn man über Nachhaltigkeit, über den ganzen Lebenszyklus gehen möchte oder Nachhaltigkeit, Klimaschutz für biobasierte Produkte bestimmen möchten, dann muss man Methoden einsetzen, dann muss man Modelle einsetzen und dann brauchen wir auch spezialisierte Datenbanken. Und in Transrec Bio stellen wir genau diese Methoden bereit und wir führen dann Analysen für die Projekte durch. Also unser Ziel ist vor allem, also natürlich die Quantifizierung dieser Ziele und wir wollen das Ganze auf eine einheitliche Basis stellen, also eine einheitliche Bilanzierung, damit die Ergebnisse und die Projekte dann auch miteinander vergleichbar sind. Und wir machen das vor allen Dingen mit zwei Methoden. Die erste Methode, die wir einsetzen, das ist die Ökobilanz. Das ist eine standardisierte Methode, mit der Umweltwirkung über den Lebenszyklus von Produkten bilanziert werden können. Manche kennen das auch unter dem Namen von Life Cycle Assessment, LCA. Und damit kann man genau solche Indikatoren wie die Klimawirkung berechnen, aber auch viele andere Umweltwirkungen. Und dann setzen wir eine zweite Methode ein, die ist weniger bekannt, ist eine Methodik, mit der kann man die 2 Grad Klimakompatibilität bemessen. Also hier bemessen wir, ob ein Unternehmen oder in unserem Fall ja die Technologien der Projekte auf dem 2-Grad-Zielpfad eines Sektors liegt. Wir wissen ja, Deutschland hat ambitionierte Klimaziele, Klimaneutralität bis 2045, und das muss ja umgesetzt werden von Sektoren und Unternehmen. Dafür gibt es Zielpfade, und mit unseren Analysen schauen wir eben, ob die Projekte jetzt schon klimakompatibel sind oder das in der Zukunft sein werden.
Frau Zeller, jetzt haben Sie zwei Begriffe erwähnt, die vielleicht doch noch ein bisschen erläutert werden müssten. Das eine ist Lebenszyklus von Produkten. Was heißt das? Und das zweite, Sie haben gesprochen von der 2-Grad-Klimakompatibilität, sehen Sie, selbst mir fällt es schwer, das so flüssig auszusprechen, und Zielpfaden dahin. Auf beides, Lebenszyklus und die 2-Grad-Klimaziele, sollten Sie noch mal ganz kurz eingehen.
Ja, der Lebenszyklus von Produkten, das ist ein Ansatz, der versucht, eben also von dem Moment der Bereitstellung eines Rohstoffs über die verschiedenen Produktionsphase, Transportphase, über die Nutzungsphase von Produkten bis hin zum sogenannten End of Life, Umweltwirkungen zu bewerten. Also wir schauen nicht nur auf einen kurzen Produktionsprozess, sondern versuchen, Umweltwirkungen über den gesamten Lebenszyklus zu ermitteln. Damit, wenn man mit so einer Bilanzierung, schafft man es, sogenannte Trade-offs, also negative Auswirkungen auf andere Phasen zu umgehen mit diesem Ansatz. Das ist der Lebenszyklus-Ansatz. Wir kennen das auch unter dem Namen Cradle to Cradle oder von der Wiege bis zur Bahre.
Das ist verständlicher, genau. Ist über die Nutzung, von der Produktion über die Nutzung bis hin zur Entsorgung. Gut, und wie hängt das jetzt mit der 2-Grad-Klimakompatibilität zusammen? Ich erinnere noch mal dran, Sie sagten es eben schon, wir wollen ja die Klimaerwärmung auf 2 Grad begrenzen. Das gelingt nur, wenn wir weniger Treibhausgase ausstoßen. Und wie übersetzt sich das jetzt, dieses Ziel, in einen Zielpfad und die Nachhaltigkeitsberechnung, die Sie machen?
Genau. Also wenn wir die CO2-Emissionen über den Lebenszyklus von einem Produkt ermittelt haben, also ist dann ja ein bestimmter Wert für ein Produkt, dann kann man daraus die sogenannte Emissionsintensität berechnen. Also wir schauen dann, welche Bruttowertschöpfung hat das Produkt, und teilen Emissionen durch die Bruttowertschöpfung. Das ist die sogenannte Emissionsintensität. Und diese Emissionsintensität, die muss über einen Sektor, über die Zeit eben langsam heruntergehen, damit wir 2 Grad Celsius klimakompatibel sind. Und dann wird genau geschaut, ob dieser ermittelte Wert auf diesem 2-Grad Zielpfad liegt oder nicht.
Genau, und ich erläutere jetzt nochmal, dass wir ein weiteres Unternehmen hier im Innovationsraum haben, das in der Lage ist, auszurechnen, wie groß der Beitrag eines einzelnen Unternehmens oder eines einzelnen Produkts zu diesem 2-Grad-Ziel ist. Denn sonst ist es natürlich sehr schwer, das zu beurteilen. Wir wissen zwar, wie groß der Anteil Deutschlands an den Klimagasen sein soll, aber das runterzubrechen auf einzelne Branchen, auf einzelne Regionen, selbst auf einzelne Unternehmen, ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber das machen wir oder versuchen wir zumindest in diesem Projekt. Frau Zeller, wie kommen Sie denn an die Daten, die Sie für Ihre Berechnungen brauchen? Sie sind also Teil dieses Innovationsraums mit verschiedenen Projekten. Und wie arbeiten Sie jetzt mit diesen Projekten zusammen, um dann für ein einzelnes Projekt diese Beurteilung der Nachhaltigkeit durchführen zu können?
Wir haben verschiedene Kooperationsmodelle mit den Bioball-Forschungsprojekten etabliert. Wir haben hier ganz feste Meilensteine, eine Zwischen- und eine Endevaluation. Und im Standardfall ist es so, dass die Projekte selbstständig Material- und Energiebilanzen ihrer Verfahren aufnehmen. Und Sie, die Projekte, übergeben uns dann die Daten. Und mit diesen Daten, das ist unsere Grundlage, mit denen wir dann die Ökobilanz und die Klimakompatibilität bilanzieren. Aus den ersten Ergebnissen verfassen wir Zwischenberichte. Wir stellen dann diese Zwischenprojekte den Projekten zur Verfügung, und wenn möglich diskutieren wir auch direkt mit den Projekten. Wir diskutieren unter anderem, was sind denn die sogenannten Hotspots ihrer Verfahren, also was sind die Hauptverursacher von beispielsweise CO2-Emissionen und anderen Umweltwirkungen. In der zweiten Laufzeit der Projekte führen wir dann noch die Endevaluation durch, und dafür führen wir mit den Projekten zusammen ein sogenanntes Upscaling durch. Also wir untersuchen mit den Projekten, was könnten zukünftig Änderungen ihrer Technologien sein, welche Effekte von Größenskalierung könnten noch in Kraft treten und wir modellieren vor allen Dingen auch, welche Änderungen können noch im Energiesystem auftreten, die ja auch wiederum Umweltwirkungen verändern können.
Verstehe ich das richtig? Sie schauen sich in den Projekten, die ja alle Produktionsverfahren entwickeln. Sie verschauen sich die einzelnen Produktionsschritte an, auf ihren Stoffverbrauch, Sie sagten Stoffbilanz oder auch auf den Energieverbrauch und versuchen dann diejenigen zu identifizieren, die die größten Nachhaltigkeitsauswirkungen haben. Das kann ja positiv sein oder negativ. Es kann eine starke Verbesserung der Nachhaltigkeit sein oder auch eine, ja, keine Verbesserung oder sogar eine Verschlechterung theoretisch.
Richtig, das sind zwei Dinge. Also man kann einmal ja den Status quo erheben und dann kann man eben schauen, welche Verfahrensschritte sind besonders energieintensiv oder welche Verfahrensschritte sind vor allen Dingen auch beispielsweise sehr materialintensiv und haben dann entsprechend hohe Umweltwirkungen. Und wenn man das dann am Anfang macht der Projektlaufzeit und ein zweites Mal gegen Ende der Projekte, kann man eben sehr schön sehen, welche Änderungen haben sich schon ergeben und haben sich diese Änderungen positiv auf die Umweltwirkungen aus.
Okay, das heißt auch, biobasierte Verfahren sind nicht an sich schon umweltfreundlich, sondern es gibt immer verschiedene Alternativen, die dann betrachtet werden müssen und wo man dann schauen muss, wie ist die Auswirkungen auch zum Beispiel auf Kosten.
Das ist absolut richtig. Also die biobasierten Verfahren sind nicht per se erstmal nachhaltiger. Natürlich starten wir in Bioball mit einer nachhaltigeren Ressourcenbasis. Denn wir nutzen ja Reststoffe, biobasierte Reststoffe, wir nutzen Abfallstoffe und haben eben dementsprechend keinen Primärmaterialeinsatz. Aber dann sind natürlich sehr, sehr viele Verfahrensschritte teilweise notwendig, die natürlich Umweltwirkung auch generieren. Und das muss man sich eben sehr genau angucken und versuchen, dort verschiedene Optimierungen zu ergreifen.
Und können Sie uns mal an einem ganz konkreten Projekt die Ergebnisse darstellen und auch das Vorgehen?
Ja, also das Vorgehen habe ich ja versucht, ein bisschen zu illustrieren mit der Datenübergabe und den zwei Schritten in der Diskussion. Wenn wir uns die Zwischenergebnisse übergreifend anschauen, dann haben wir beispielsweise gesehen, dass vor allen Dingen die Projekte, die Verfahren entwickeln, die noch auf einem sehr, sehr niedrigen Technologiereifegrad sind, also die Verfahrensschritte haben, die noch teilweise ja im Labor, auf dem Gramm-Maßstab funktionieren, naturgemäß eben noch relativ hohe Umweltwirkung haben und teilweise noch nicht klimakompatibel sind. Wir haben aber für Projekte gesehen, die schon sehr nah an der industriellen Umsetzung sind, also wie zum Beispiel das Methanol-Projekt, in dem ja aus CO2 und grünem Wasserstoff Methanol eine Basischemikalie gewonnen wird, dass dieses Projekt beispielsweise schon, weil es sehr fortgeschritten ist, schon Szenarien gibt, die klimakompatibel sind. Das ist so ein interessantes Ergebnis, welches wir bisher schon gesehen haben. Und vielleicht nochmal auf dieses Entwicklungspotenzial zurückzukommen, welches wir eben schon angesprochen haben. Also wir konnten aufzeigen, wie sich über die Projektlaufzeit durch die Optimierung, die Projekte selber umgesetzt haben, Verbesserungen in den Umweltwirkungen entstanden sind. Also ganz konkretes Beispiel kann ich aus dem Glykem-Projekt zeigen. Das Glykem-Projekt, dort werden Glykane aus biobasierten Reststoffen gewonnen, also ganz konkret aus Apfeltrester gewonnen. Und während der Projektlaufzeit haben die Entwickler dieser Verfahren die Prozesskette umgestellt, verändert, haben es so geschafft, Ausbeuten stark zu erhöhen und in diesem Projekt, und wir konnten dann ermitteln, wie sich das Ganze auf die CO2-Bilanz auswirkt. Also ganz konkret wurden dort während der Projektlaufzeit die CO2-Emissionen halbiert durch die Optimierung in der Verfahrenskette.
Aha, das zeigt auch die Größenordnung, die man erreichen kann. Ich meine, Halbierung ist ja doch ein erheblicher Gewinn. Da geht es nicht nur um 5% oder um 10%, es geht um eine Halbierung. Sie haben jetzt auch ein paar Produktbeispiele und Rohstoffe, die verwandt werden. genannt. Das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz illustrieren. Methanol ist ja ein ganz wichtiger Chemierohstoff. Ich habe mir sagen lassen, bei der Infrasurf in Höchst, einem der größten Chemiestandorte in Deutschland, kommt alle zwei Tage, zurzeit noch aus Holland, aus Rotterdam vermutlich, kommt ein Tankschiff an, alle zwei Tage, das Methanol geladen hat, das aus fossilen Rohstoffen produziert wurde. Jedes Tankschiff entspricht 70 Tank-Lkw. Da kann man sich die Größenordnung vorstellen, wenn es gelingt, ein solches großes Produkt auf nachhaltige Rohstoffe umzustellen, in dem Fall auf CO2, dann hat das Effekt. Dann ist das ein Beitrag zu dem deutschen Weg hin zum 2-Grad-Ziel. Die Glucane, die Sie erwähnt haben, sind, wie wir in der Chemie sagen, kleine Produkte. Daraus werden Lackrohstoffe gemacht oder auch Klebrohstoffe. Aber die aus Apfeltrester zu machen, ist eben auch sehr innovativ. Können Sie noch weitere solche Beispiele aus den Projekten sagen, wo interessante Produkte aus Rohstoffen gemacht werden, die wir normalerweise vernachlässigen? An CO2 denkt kaum jemand als Rohstoff und an Apfeltrester auch nicht.
Ja, ein anderes Beispiel, das wir uns angeschaut haben, war die Nutzung von städtischem Grünschnitt, also von Grasschnitt, aus dem Elektroden produziert worden sind. Und noch ein ganz anderes Beispiel war die Nutzung von Reststoffen aus der Nahrungsmittelindustrie. Diese werden genutzt, um Insektenlarven zu züchten. Und diese Insektenlarven werden dann wiederum eingesetzt zur Züchtung von Garnelen. Das haben wir uns auch aus Umweltsicht angeschaut. Also die Verfahren, die wir da untersuchen, sind sehr, sehr vielfältig.
Ja, das geht also von Insektenfütterung, Insektenzucht, wie Sie es eben erwähnt haben, über CO2-Verwertung bis zur Verwertung von Grasschnitt. Denn was anderes ist ja dann zum Beispiel der Grünschnitt aus der kommunalen Sportflächenpflege auch nicht. Wir haben jetzt viel gesprochen über Chancen und auch über Beispiele, daran gearbeitet wird. Und da möchte ich betonen, dass an allen Projekten Unternehmen beteiligt sind. Das ist also keine Elfenbeinforschung, die wir betreiben, sondern das sind Unternehmen, die für ihre eigenen Prozesse neue Alternativen entwickeln und schauen wollen, wie das denn zu den Nachhaltigkeitszielen beiträgt. Das sind die Chancen. Aber wo liegen die Herausforderungen letztlich, um diese Verfahren dann auch industriell zu implementieren? Wie ist da Ihre Erfahrung? Was sind die Knackpunkte, auf die Sie stoßen, die vielleicht dann auch die industrielle Realisierung erschweren?
Ja, wir schauen ja vor allen Dingen auf die Knackpunkte in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltwirkung. Also dazu würde ich gerne was sagen. Und da kann man vielleicht so einsteigen, dass die Herausforderungen auch gar nicht in erster Linie davon abhängen, dass das ein biobasiertes Verfahren sind, sondern die Herausforderung liegt eigentlich eher in der Tatsache, dass wir in Bioball eben sehr innovative Verfahren entwickeln. Das heißt, alle Optimierungen, die konventionelle Verfahren schon durchgemacht haben, schon umgesetzt haben, das haben die innovativen Technologien, die wir hier untersuchen, eben noch nicht umgesetzt. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass man ein Upscaling durchführt, um diese Optimierung und dieses Entwicklungspotenzial dieser Technologien auch aufzuzeigen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist nochmal die Ressourcenbasis. Also wie gesagt, wir setzen in Bioball auf Rest- und Abfallstoffe. Das ist natürlich sehr gut, um Stoffkreisläufe zu schließen. Aber es bringt natürlich auch hohe Herausforderungen mit sich. Also das sind die Herausforderungen der Sammlung, der Logistik. Wir arbeiten ja mit Rohstoffen, die teilweise auch niedrige Qualitäten haben. Also gerade wenn wir an heterogene, biobasierte Abfälle denken. Um daraus hochwertige Produkte zu machen, und das ist ja, wie gesagt, das Ziel, sind eben sehr, sehr, teilweise sehr komplexe Verfahrensschritte notwendig. Die haben alle ihre Material- und Energieeinsätze und entsprechende Umweltwirkungen. Aber deshalb ist ja gerade die Forschung hier in Bioball so wichtig, damit wir die Vielzahl dieser Verfahren auch untersuchen und diese Verfahren auch weiter optimieren, vor allen Dingen auch aus Umweltsicht.
Frau Dr. Zeller, wir haben jetzt einen weiten Bogen gespannt von Rohstoffen, die wir in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main haben, wie Lebensmittelabfälle, wie Grünschnitt, Apfeltrester, CO2 sowieso. Über CO2 mag sich manche Zuhörerin wundern, aber CO2 kann ja auch biobasiert sein, aus Biogas zum Beispiel, das wollen wir nutzen. Wir wollen daraus große Produkte machen, wie wir sagen, in der Chemie, wie zum Beispiel Methanol, aber auch Spezialprodukte, wie die Glucane haben wir erwähnt, Lackrohstoffe oder auch Futter für Schrimp. Alle diese Verfahren haben eine sehr nachhaltige Rohstoffbasis zunächst mal, die biobasiert ist, aber trotzdem gibt es natürlich Nachhaltigkeitsfragen, wenn diese Rohstoffe gesammelt werden, das wurde schon erwähnt, und dann später verarbeitet werden und die Produkte wiederum entsorgt werden. Wir haben über den Lebenszyklus gesprochen, vom Rohstoff über die Nutzung, über die Produktion, die Nutzung bis zur Entsorgung, über den Beitrag zum 2-Grad-Klimaziel, das wir letztlich erreichen wollen, indem wir weniger Klimagase in diesen Verfahren entwickeln. Ja, das war ein weiter Sprung und sehr erfreulich aus unserer Erfahrung in Bioball ist, dass es tatsächlich möglich ist, die Projekte, die Forschungswege so zu beraten, dass sie unter den Alternativen, die sich immer bieten für Wissenschaftler, wenn sie ein solches Verfahren entwickeln, dass sie unter den Alternativen diejenigen erkennen können, die eine bessere Umweltbilanz haben. Und genau das ist ja das Ziel von Transrec Bio, diese Beratung durchzuführen. Frau Zeller, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe auch, es hat den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Gewinn gebracht und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit Bioball. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Tschüss.
Dankeschön, tschüss.
Der Innovationsraum Bioball wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des Bioball Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.